herzlich willkommen zu unserem Podcast Place of Soul and Inspiration, ein Talk aus dem Alpenresort Schwarz. Schön, dass du heute da bist und dass ich die Evelyn bei mir habe, die Evelyn Wild. Viele von euch kennen sie, sie ist im Fernsehen zu sehen, ist eine Konditormeisterin und ich kenne sie glücklicherweise, weil wir mal zusammen arbeiten haben dürfen im Hotel Schwarz. Und wir haben jetzt ganz spontan eben uns gesehen und ausgemacht, dass wir halt miteinander reden. Schön, dass du da bist, Evelyn.
Danke, ich freue mich voll über die Einladung.
Herzlich willkommen.
Fühlt sich her an wie Ewigkeit, 1996 als Konditorlehrling in Innsbruck angefangen, meinen Beruf auszuüben. Und habe da in der Konditorei bei dir gelernt und viel natürlich auch mitbekommen, was so mit Qualität und tolle Lebensmittel zu tun hat. Und ich bin da so reingerutscht. Ich war in der Schule, also in der Schule schon gut, in der Berufsschule noch besser, weil das interessiert dich natürlich auch viel mehr. Die Lehrer haben das erkannt und haben mich auch immer zu den Wettbewerben dann mitgenommen. Und dann wächst auch der Wettbewerb aus dem nächsten heraus. Es wird dann immer besser und immer toller. Und da war ich dann auch schon ausgelernt, habe dann später zur WM fahren dürfen. Also so World Skills nennt sich das ja. Zur Berufsweltmeisterschaft. Die
2000 war das, gell?
Glaube ich, 2001. Wahnsinn, wie lange das schon her ist. Und das war damals ganz toll für mich. Man muss sich wirklich zurückversetzen in die Zeit. Das war noch vor Internet. Also da hast du nicht so viel suchen können, wenn du jetzt wissen wolltest, Schokoladeschauspiel, wenn du das Suchwort heute eingibst, nachher spuckst du Millionen Bilder aus. Damals hast du noch müssen selber deinen Stift in die Hand nehmen und so eine Skizze mal zu Papier bringen, zum Beispiel. Ne? Und also die Reise nach Korea war ja auch spektakulär, ne? Weil wäre ja niemals hinkommen. Ne? So. Mhm. Aber ja, da durfte ich dann mitmachen und siehe da, ich habe das gewonnen und bin mit der Goldmedaille heimgekommen. War dann auch ganz surreal eigentlich. Klar, kurz nachher oder auch schon am Flughafen bist abgeholt worden mit Blasmusik und Co. Und ein paar Wochen lang ist in jeder Zeitung das drinnen gestanden und die hat mir die Papierschnipsel leer aufgehalten. Also in so einen sentimentalen Anfall haben, schaue ich mir das an alle 5 Jahre. Aber ja, unmittelbar aus dem gemacht habe ich damals nicht viel. Ne, weil ich habe ein bisschen so eine innere Verpflichtung gefühlt. Da bin ich relativ lange in meinem Lehrbetrieb geblieben. Also insgesamt die Lehre plus noch 2 Jahre. Und dann habe ich so gespürt, okay, es ist jetzt vielleicht doch Zeit, einmal was anderes zu machen. Ich schwöre, ich habe die Zeit dann aufgeschlagen und habe dann euer Stelleninserat entdeckt.
Okay.
Gestanden ist Chef Batisee. Mhm. Und da habe ich echt total lange herumgehadert. Soll ich da anrufen, soll ich nicht anrufen? Weil mir war schon klar, dass Patisserie was anderes ist. Es ist in vielen Köpfen so drinnen, dass, wo ist da der Unterschied, so nach dem Motto. Aber es ist dann doch, eine Torte zu machen oder ein Dessert anzurichten, sind echt 2 Paar Schuhe. Ja, das war mir schon klar. Okay. Und trotzdem habe ich mich dann durchgerungen und habe ihn angerufen und der Schana Toni hat damals quasi das Telefon gehabt. Und wir haben uns unmittelbar ein Vorstellungsgespräch ausgemacht. Und ich weiß nicht, was er in mir gesehen hat. Er hat mich dann quasi vom Fleck weg engagiert und hat mir auch Mut zugesprochen, so quasi, ja, nein, mit dem aller Kaiserschmarrn und Co. und diesem Marienknädel und alle diese Dinge, die ein Konditor nicht so täglich Brot hat. Ne? Da hilft ich das schon und das machen wir schon. Und ja, dann habe ich zugesagt. Okay. Deswegen sitzen wir jetzt da.
Genau, da kennen wir uns.
Genau.
Ich glaube, das war so eine ähnliche Zeit, wo ich ja gerade geheiratet gehabt habe. Und genau, und dann ist ja der Werdegang weitergegangen und du bist dann auch weiter und hast dann irgendwann deine Liebe kennengelernt. Und wo bist du jetzt?
Jetzt bin ich in der Steiermark gelandet, im idyllischen Bergdorf St. Kathrin am Offeneck. Das ist tatsächlich dieses St. Kathrin, das man aus dem Lied kennt von Stefan Remmler. Keine Sterne in Athen, stattdessen schnaufst du St. Kathrin.
Okay.
Und ja, fernab vom Schuss, sage ich jetzt einmal ganz liebevoll, im steirischen Almenland. Das sind so die letzten Ausläufer der Alpen. Und ja, bin da hingekommen da war ein kleines Gasthaus mit ein paar Zimmern und die ersten großen Renovierungsmaßnahmen, so mit dem Fokus auf, wie übergeben ist dann bald mal, sind da angestanden. Das war jetzt vor 13, 14 Jahren sowas. Und ja, da ist der Stefan daheim, das ist sein Heimathaus und mir war dann schon klar, den gibt's nicht ohne dem Hotelanhang. Und da habe ich eigentlich auch nicht Lust gehabt, irgendwie Fernbeziehungen zu führen, weil ich habe mühsam einfach. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach. In einem 12 Quadratmeter großen, quasi ehemaligen Kinderzimmer.
Genau, so fängt man an.
Haben wir dann gehaust, 2-3 Jahre. Bis wir eine etwas größere Wohnung uns gerichtet haben. Aber ja, es hat gehalten. Auch wenn ich am Anfang mir haben müssen, ein Kastel in seinem Schrank erkämpfen.
So. Und jetzt haben wir zwei Kinderlein.
Ja, genau.
Zwei Kinder und das Hotel hat deinen und seinen Namen, würde ich mal sagen.
Ja, es war dann so eine Mutation im Laufe der Zeit. Mittlerweile heißt das Hotel der Wilde Eder. Und wir legen ganz großen Wert auf Kulinarik. Natürlich kann man bei uns ein bisschen wellnessen, aber es ist alles eine Nummer kleiner wie da. Wir haben 50 Gästeplatz und ja, aber trotzdem.
Aber Kulinarik muss man schon nochmal hingehen. Also auf was für ein Niveau macht sie das, dass man das ein bisschen vorstellen kann?
Ja, also auch das ist gewachsen im Laufe der Zeit. Aktuell sind wir mit 3 Hauben im Gourmet bewertet.
Eine Gratulation.
Ja, danke. Und ja, auch das wollen wir noch ein bisschen ausbauen. Also es ist einfach, wir legen Wert auf tolle Lebensmittel, die wir so gut es geht in der unmittelbaren Nähe beziehen. Aber man darf das natürlich jetzt auch nichts selber anlegen, weil das ist immer so, für mich ist es als in Anführungszeichen immer die Ananas am Frühstücksbuffet, sage ich, okay, um solche Dinge kommst du nicht um, aber natürlich könnte man jetzt auch über jedes Gewürz diskutieren, warum wir jetzt Zimt ganz dringend brauchen. Es kommt auch vom anderen Ende des Planeten. Und ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen einen vernünftigen Zugang haben. Aber das Grundnahrungsmittel einfach in den Fokus setzen.
Und einen hohen Qualitätsanspruch, oder?
Genau. Und ja, das Küchenteam ist gewachsen. Es sind immer mehr, die an unserer Vision mitarbeiten. Es ist ja dann im Laufe der Zeit passieren so viele Dinge. Ne? Also wenn wir jetzt so reden, da dämmert es auch noch wieder, wie schnell sich solche Dinge auch dann ändern und einbürgern. Gell? Weil da habe ich angefangen dann mit den Pralinen. Zuerst habe ich die nur zu Weihnachten gemacht, so quasi für Eigengebrauch, damit ich was habe, um meine Onkels und Tanten zu beschenken. Dann haben die Hausgäste irgendwie spitz gekriegt. Nein, das möchten jetzt auch nicht aufdringlich sein, aber so ein paar Pralinen möchten sie auch kaufen oder so. Und dann nimmt es so eine Eigendynamik an und mittlerweile habe ich selber eine Firma und eine Marke und ja, das scheint alles durchdesignt, aber dass das jetzt nicht seit gestern so ist, sondern dass es einen Weg hinter sich hat, das muss man sich halt auch selber immer wieder vor Augen führen und nicht Arbeit. Ungeduldig werden.
Mhm. Wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz zurückgehen, wenn du an die denkst, was war damals als junge Dame dir wichtig? Warum hast du den Job gewählt? Und was ist geblieben und was hat sich verändert? Warum machst du jetzt den Job?
Ja, lustigerweise kann ich erst jetzt wirklich sagen, in einem ganz kurzen Satz, warum ich das mache, was ich mache. Und zwar, weil ich einfach Spaß dran habe, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Also ich habe wirklich Spaß dran, schöne Dinge zu machen. Und ich würde jetzt echt ganz frech behaupten, wenn ich damals vielleicht entschieden hätte, okay, das mit dem Kuchenbacken ist nichts für mich, ich mache Floristik, dann hätte ich es da Arbeit gebracht. Ne? Ich habe wiederum da Spaß an schönen Dingen oder auch mit Mode und so, einfach gestalterisch tätig zu sein. Und am Ende des Tages, was mir schon wichtig ist, zu sehen, was habe ich geschafft halt? Also so das Tagwerk. Das heißt jetzt zum Beispiel in meinem jetzigen Leben die vollen Schachteln Pralinen in meiner Kühlung schön geordnet mit Pickerl drauf und so. Ne? Und dann meine volle Deke, eine schöne Schachtel, wo die dann eben auch gut zur Geltung kommen. Das macht mir Spaß.
Also die Ästhetik ist da wichtig?
Ja, genau. Genau. Und in meinem Job spielt natürlich nur dieses Sinnliche mit ein, dass man alle Sinne mitnimmt. Also man schaut es an, man riecht, man weiß drauf um, man schmeckt natürlich ganz viel, aber hört auch knistern oder knacken oder sowas. Also das macht schon echt viel Spaß und ich glaube, weil es so viel Spaß macht, mache ich es immer noch so gern. Das wird nicht langweilig, Gott sei Dank.
das ist ja auch das Schöne, dass du ja immer dran geblieben bist. Also das heißt, du hättest, wie du zuerst gesagt hast, du hättest können vielleicht einmal was anderes machen, weil du hast vielleicht dieses Schöne war da immer wichtig und du könntest das oder das machen. Was war der Grund, dass du dran geblieben bist bei dieser Passion? Also wie gesagt, du hättest ja mal deinen Beruf wechseln können. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die irgendwann sagen, du, das ist mir zu stressig in der Küche oder irgendwo in anderen Jobs auch und jetzt wechsle ich das. Warum bist du dran geblieben und würdest du das im Nachhinein als positiv sehen oder wie siehst du das im Nachhinein, dass du da einfach allem dran geblieben bist, so konsequent, oder? Weil konsequent bist du.
Bin ich sicher, ja. Mit allen Vor- und Nachteilen, was das so mitbringt. Ich bin auch manchmal ein bisschen zu hart zu mir selber, aber das kann man jetzt lang diskutieren, ob das gescheit ist oder nicht, weil der Erfolg, den ich jetzt habe, der rührt natürlich davon, dass ich hartnäckig mich immer weitergebildet habe. Also hat sicher was mit Weiterbilden zu tun, weil ich habe nicht den großen Guru gehabt als Lehrmeister. Mhm. Also alles, was ich kann, oder zumindest sehr viel davon, habe ich mir selber dann den Feinschliff beigebracht. Ja, ich hatte gute Lehrmeister, so meine wirklich in der Ausbildung. Aber ich sag, wenn man das jetzt an einem Beispiel macht, wenn ich jetzt sage, okay, die Sache dort, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Dann war es in meinem Lehrbetrieb schon so, dass der Chef immer geschaut hat, wie schlagen die Eier auf, wie schlagt die Butter auf, ist das das optimale Volumen zum Beispiel, weil das hat den ausschlaggebenden Grund gehabt, weil entweder habe ich eine Torte mehr oder weniger ausgebracht am Ende des Tages. Und natürlich hat der mir das vorgerechnet, eine Torte sind 12 Stück, jedes Stück, auf, keine Ahnung, 3-4 Euro damals. Das heißt, gleicher Gewinn oder Verlust. Ne? Mhm. Und dann habe ich natürlich immer geschaut, dass ich verstehe oder dass ich das spüre und sieg, wann ist der optimale Punkt, dass die Butter schaumig ist, dass die Eier schaumig sind. Und wenn du dann nochmal eintauchst in das Verstehen, Rezeptfuchs dauern zum Beispiel, es wird immer wieder nichts. Also es wird einmal von 10 Mal. Ne? Und dann fragt sich jeder daheim, was mache ich falsch, was tue ich? Und wenn du das einfach wirklich ganz genau beobachtest, in der Tiefe beobachtest, okay, wie grob oder fein sind die Nüsse? Ist es Winter oder Sommer? Wie schlage ich die Butter auf? Sind die Eier kalt oder warm? Also da sind so viele Dinge, die so nebensächlich erscheinen, die aber total wichtig sind. Und ich glaube, das kommt erst im Laufe der Jahre, dass man das versteht und auch steuern kann. Mhm. Und das hat nachher auch natürlich nach so 5, 6, 7 Berufsjahren Spaß gemacht, wenn der Knopf aufgeht, dass du der bist, was steuert und dass du der bist, der neue Rezepte schreibt und Sachen umfunktioniert und die funktionieren dann plötzlich. Ne? Also man hat da schon ein gutes Gefühl dabei. Dann. Mhm. Ja, aber ich muss natürlich schon sagen, irgendwann ist ja bei mir mal die Luft heraus gewesen und das war so, jetzt muss ich kurz das nochmal rückwärts aufholen. Ich war bei euch, da war ich mal in Sölden im Zentral, dann war ich im Steilberg in Wien, das sind alles gute Adressen. Und wieder zurück im Zentral. Also ich habe da wirklich quasi 10 Jahre meines Lebens nie unter 3, 4 Hauben gelebt. Mhm. Und das hat einen Stressfaktor ja auch. Ne? Mhm. Und dann habe ich den Stefan kennengelernt und habe gesehen, wie ist das Hotel. Mir war dann klar, okay, diese kleine Küche ist zu wenig Platz für uns beide. Also auch so vom Temperament her. Und im Haus war jeder Platz besetzt. Also meine Schwiegermutter ist an der Rezeption gesessen, die Gäste ein- und ausgecheckt. Meine Schwägerin war viel mit Buchhaltung zu tun und auch mit der Wellness. Mein Mann eben Küche, mein Schwiegervater im Service. Also was soll ich jetzt da tun? Und dann habe ich mir gedacht, okay, in Sölden im Hotel Zentral habe ich dann mit den Wellness-Menschen ganz gut geschaffen. Ne? Das waren immer sehr süße, sage ich mal. Also mit allen süßen Resten habe ich das sehr begeistert. Und ich war dann immer der Testimonial für neue Behandlungen. Die haben sie immer bei mir ausprobiert. Und war einfach ein guter Draht zu denen. Mhm. Ja. Und dann habe ich eine Ayurveda-Ausbildung angefangen. In Graz hat es da Ausbildung dazu gegeben. Und natürlich so wie ich bin, alle möglichen klassischen Massageformen ein, von der Fußreflex bis zur Lymphdrainage bis zur Klangtherapie, also alles, weil ich habe ein Jahr Bildungskarenz gehabt und das habe ich natürlich voll ausgeschlachtet. Ja. Also wenn ich schon ein Jahr quasi frei habe in meinem Leben.
Auch wieder sehr ehrgeizig.
Ja, aber ich finde, da hat man ja eine Verantwortung. Nicht? Mhm. Der Staat finanziert das Jahr und dann denkt man, und die Massagekurse habe ich natürlich alle ein bisschen selber zahlen, aber um das geht es ja gar nicht. Man hat ja da eine gewisse Verantwortung, oder ich fühle es halt so. Mhm. Ich kann mich da nicht hinhocken und sagen, ja, mit den paar Stunden in der Woche und dann der Rest Deutsche Vita. Das geht bei mir nicht. Ne? Mhm. Und das war ganz lässig, weil da habe ich gelernt und ganz neue Sachen entdeckt und einfach die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung ist so viel mehr geschult worden, auch wirklich so auf so Kleinigkeiten. Das war echt lässig, das hat meinen Horizont schon erweitert, gell? Mhm. Und dann kommt es wieder so, wie es kommt, dass du das alles nicht voraussteuern kannst, sondern dass ein Anruf eingetrudelt ist. Und da war ich dran vom ORF in Wien. So, und die fragt mich da zwischen Tür und Angel, ja, wir planen, Backen ins Fernsehen zu bringen, wir wissen alle nicht, ob das funktioniert, wir hätten dort und da ein Casting, kommen Sie doch vorbei. Mhm. Und ich bin halt in meiner Unbefangenheit dahin gefahren, habe alle Zutaten für eine Zitronentat mitgehabt und es war gar nicht so wichtig, wie die Zitronentat war, sondern eigentlich mehr funktioniert die Frau vor der Kamera. Mhm. Und damals war ich mit Andi und Alex noch, die haben mir da den Einstieg sehr erleichtert. Also, auch wenn der Schmäh zwischen ihnen immer ein bisschen untere Schublad war oder also ein bisschen witzig, lustig, mhm. haben sie mich immer hofiert. Nicht? Also, das war einmal sehr nett von ihnen. Mhm. Und ja, seitdem habe ich eigentlich schon, ich denke einmal, 250, 300 ORF-Sendungen gemacht. Mhm. Von allem, was die süße Kunst hergibt. Mhm. Vom ja, Apfelstrudel bis zum Zimtstern eigentlich.
Das heißt, du bist da, eventuell hättest du die Möglichkeit, kurz abzubiegen, mhm. aber du bist dann wieder eingegangen.
Genau, weil...
Als Zeichen.
Auch, ja, irgendwie... Es war dann aber auch... Ich habe mich dann in die Sicht unserer Gäste versetzt und denke mir, okay, jetzt sehen sie mich da im Fernsehen herumhüpfen als die Fachfrau für Süße und dann in der Wellness... herumgeknete oder mhm. selbst wenn das auch gut macht, das habe ich gern gemacht, das hat mir auch total gelegen, aber irgendwie finde ich, muss man schon auch klar halten und heute kann ich auch sagen, habe ich die Meinung, jeder von uns hat irgendwo seine 100% Leistungsfähigkeit, seine 100% an Minuten des Tages, die du für irgendwas verwenden kannst, ne? Und je mehr du die aufsplittest, du machst das und man hat 100 Bausteine. Das, also jedes von denen hatte nur noch ein geteiltes Prozentchen, was da noch überbleibt. Mhm. Und ich glaube, wenn man seine Kraft bündelt auf ein großes Projekt, dann geht es schneller voran, als wenn man es durch 3, durch 5, durch 10 Dinge teilen muss. Ne? Mhm. Und da sitzt du und ich im gleichen Boot, wir haben alle Kinder. Ne? Also auch das spielt schon die Familien, ja, wie sagt man, eine Organisation. Mhm. Ja, spielt da noch eine nicht. Mhm. Das muss da noch funktionieren. Nachher sollte man jetzt, die Gäste kommen auch schon wegen mir, weil ich im Fernsehen bin. Jetzt sollte ich quasi dort sitzen, lächeln und winken und mit jedem nur ein Selfie machen. Mhm. Dann alles so Dinge, die man manchmal extrem taugen mhm. und die manchmal echt auch mühsam sein, ganz mhm. ehrlich. Mhm. Aber die Mischung macht es halt, sorry.
Die Mischung macht es.
Ja.
Wie geht's deinem Mann, wenn du, es werden viele wegen dir kommen? Und das ist ja sicher ein spannendes Thema, weil es sei zum Unternehmen für seine Eltern und durch deine wahrscheinlich sehr offene und herzliche und doch konsequente Art und Weise bist du wahrscheinlich immer mehr da reingekommen. Aber dass das Arbeit ist, das ist außer Frage. Wie siehst du das dann in engerer Beziehung? Weil es ist ja gar nicht so einfach, ihr seid ja noch auch ein Liebespaar. Wie empfindest du das? Wie geht's ihm mit dieser Aufmerksamkeit und deiner Person?
Das wäre jetzt das Allercoolste, wenn er selber da wäre, um die Frage zu beantworten. Aber ich traue mich jetzt einmal einfach so vorweg zu sagen, dass er am Anfang schon zu knappern gehabt hat. Gell? Weil da hat ja auch wieder alles hat geschrieben, nicht? Alles hat geschrieben, jedes Klatschblatt, aber auch normale, wirklich fundierte Medien in großen Artikeln und doppelt dreiseitige Stories und so weiter über mich. Klar, in einem Nebensatz einmal über das Hotel und da ist sie daheim und so weiter und so fort. Aber da hat er am Anfang schon zu knappern gehabt. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, auch so rhetorisch, wenn man oft sprechen muss vor Menschen und so, Zubauten eröffnet, Pressegeschichten, Interviews hat und so, dass er ein bisschen abkupfert hat mhm. und man natürlich immer auch Konter gibt. Gell? Also mhm. zuerst war ich immer so, dass ich die Schmähs oft schon mit seinem Einverständnis auf ihn gehabt habe, aber jetzt gibt er mir schon zurück. Das finde ich lustig. Mhm. Und ich glaube schon, dass er auch eingestehen würde, dass der ganze Flow, der dadurch auch entstanden ist, letztendlich das Hotel und ihn auch mitgenommen hat. Gell?
Das ist eine Summe, also eine Einheitszeit. Es ist als Einheit.
Wir werden als Einheit wahrgenommen.
Mhm. Jeder in so, seiner Rolle.
Jetzt, genau, dass ich jetzt da quasi die Schoko-Marke als Fremdkörper wirken würde im Hotel. Also die meisten glauben, das ist offen, das ist als Amguss.
Ja.
Genau, so. Die Logos sind unterschiedlich, aber trotzdem haben wir immer uns Mühe gegeben, dass man das versteht als Kunde auch, was da los ist.
Und dass man das sieht, dass ihr zusammen seid, dass ihr zusammen kreiert und das zusammen steuert.
Aber es ist natürlich, ja, wenn ich jetzt so die letzten Wochen und Monate zurückschaue, ist es, also wir haben kaum jetzt einen Moment gehabt, trotz der ganzen Krise, wo wir uns über irgendwas unterhalten hätten, weil wir nur im Troubleshooting waren. Mhm. Also ich glaube, es sind einfach halt so Zeiten im Leben, da ist es mal mehr, mal weniger. Mhm. Also auch wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich Jahre sehen, wo mehr Action war und wo weniger war. Das sind, glaube ich, so Wellen. Keine Ahnung. Und trotzdem verstehen wir uns. Und jeder weiß, was der andere denkt. Also wenn man so 24-7 Zombie braucht man gar nicht so viel mehr diskutieren und nochmal diskutieren und nochmal ausreden, weil es ist dann einfach so, nicht? Mhm. Zack, brack.
Mhm.
Ja.
Stimmt. Und entweder funktioniert es mit diesen 24 Stunden oder es funktioniert eh nicht.
Ja.
Und wenn es sich so gut anfühlt, aber man muss ja schon seine kleinen Inseln immer suchen. Und dann oft bei mir gar gesprochen, ja, hat der Mann erzählt? Also ich habe halt mit ihm noch gar nicht, wir haben es zwar oft gesehen, kurzen Blickkontakt gehabt, uns kurz angeschaut, aber wir haben noch gar nicht in Ruhe irgendwas geredet. Also bitte sagen Sie mir's, weil ich habe es die Sekunde noch gar nicht gehabt, aber bitte können Sie mir's gerne sagen. Und ich mache, also wir sprechen uns dann ab, es passt für mich. Mhm. Aber bitte reden, sagen Sie mir's, weil ich habe es die Sekunde noch nicht gehabt.
Genau. Ja. Aber wie du sagst, es könnte auch bei uns genauso die Szene gewesen sein, weil Stefan, also ich gehe da mit den Kindern dann oft um 5 bis 6 wirklich in die Wohnung und bin weg. Und er macht dann doch noch, jetzt nicht immer Schlussdienst, aber er ist dann doch noch, kocht alles aus, er geht noch eine Runde und ist dann ja nie vor 10, 11 in der Wohnung. Und da bin ich dann schon oft da niedergelegen jetzt mit unseren 2 Kleinen.
Ja.
Ja, deswegen passieren auch Tage, wo man quasi mehr wie Hallo Christi, bitte. Passiert dann immer.
Genau, ja.
Ja.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Backen. Wie du vielleicht noch warst oder vielleicht nicht warst, ich kann ja nicht kochen und auch nicht backen. Und bewundere das sehr, weil ich finde das nach Rezept, genau wie du das zuerst erzählt hast, ja extrem schwierig und herausfordernd. Aber gibt es so irgendeinen Tipp, wo du sagst, okay, der Bauch hast du jetzt schon zuerst gesagt, so jetzt kommt in 5 Stunden meine Oma und ich brauche einen Kuchen. Also in 2 Stunden.
Der spontane Kaffee.
Ja, genau.
Okay, grundlegend. Backen wie kochen. Bin ich der Meinung, auch wenn man es nicht so kann oder auch nicht so gern tut, man kommt dem auch mal nicht drum vorbei und sollte sich vielleicht die Mühe machen, 1, 2, 3 Dinge einzuüben, die man immer wieder macht. Weil ich sage jetzt einmal, der Marillenblechkuchen von der Tante Mitzi ist vielleicht genau deswegen der Weltbeste, weil sie den immer macht und weil dann bei jeder Familien-Kaffeeklatschrunde wird dieser Kuchen gewünscht, weil der halt schon so zur Tante Mitzi dazu gehört. Ne? Und deswegen denke ich mal, dass jeder sich so einen Klassiker so ein bisschen anüben soll. Ne? Das ist, glaube ich, nicht unmöglich.
Denke ich mal.
Und wenn es nur ein Tassenkuchen ist, wo braucht gar nichts abwiegen, also quasi nur messen, ist das gleich in Ordnung. Da muss man dem Heferl treu bleiben, nicht, dass es noch immer funktioniert, wenn man andere Schollen nimmt. Nein, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, dieses Zeitinvest lohnt schon. Und dann muss man natürlich sagen, der Kaffeeklatsch jetzt Nachmittag um 3 und ich fange erst Mittag nach dem Mittagessen mit dem Backen an. Da sollte man nicht mehr dran denken, dass das jetzt so Bling-Bling-Torte sein soll, wie ich im Fernsehen oft mache, sondern eine Biskuitroulade. Was ich im höchsten Fall noch einen Marmorkuchen mal lässt, schon einmal 3/4 Stunde im Rohr. Das ist schon einmal noch, dauert ein bisschen. Aber einfach solche Dinge, die auch schnell gehen. Oder vielleicht auch Tiramisu. Der Kaffee gute Biskotten, und die machen wir es auch selber, die lassen sich auch lagern über eine gewisse Zeit. Da brauche ich nur die Creme machen, also gar nicht quasi backen. Also solche Dinge würde ich empfehlen, dass man für einen Kaffeeklatsch auf Lager hat. Und wenn man wirklich freakig ist in dem Metier, und man da wirklich eintaucht und man will tolle Torten machen, Konstrukte, sollte man es also mal vom Profi zeigen lassen. Also es gibt schon auch neben mir ganz viele andere Menschen, die das auch in Kursen weitergeben, ihr Wissen. Und dann einfach probieren. Und nicht an einem Tag machen. Ich weiß nicht, es kommt vielleicht von früher her, dass man immer glaubt, der Kuchen, den muss ich jetzt machen und gleich essen, weil er wird dann schlecht oder was.
Mhm.
In der modernen Patisserie geht gar nichts mehr ohne Froster. Also der Froster ist bei mir fast wichtiger als das Backrohr, ganz ehrlich.
Mhm.
Man muss ganz viel einfrieren und man kann natürlich dann auch mit dieser Gefrierlogistik tolle Sachen zaubern. Mein Papa pflanzt mich immer, der sagt immer Koppenrattenwiese. Wenn er mich ärgern will, dann macht er immer, er ist voller Süßer und macht natürlich das Erste, also tut immer meinen Tiefkühlschrank auf. Aber da nicht gerade was fand, was jetzt da nachmittags zum Kaffee passt. Ne?
Das heißt, du tust das machen und tiefrieren?
Mhm.
Okay.
Genau. Und es ist ein bisschen so ein Baukastensystem. Ja, also wenn man sich jetzt, sag jetzt mal banal, Himbeer-Schokomus-Torte vorstellt, dann mache ich mir zuerst den Biskuitboden. Das ist immer, also alles, was gebacken gehört, mache ich immer als Erstes, damit man das mal da ist und auskühlen kann. Und dann oft, das kann auch am Tag vorher passieren zum Beispiel, weil den Biskuit, wenn ich das gut einpacke und kühlen kann, dann passiert dem genau gar nichts.
Mhm.
Ja? Und dann fange ich an, wenn ich will, einen Kern zu machen. Dann habe ich einen Schokomus-Kern, das ist ein Innenleben, den Frosti, den kann ich kuppelig machen, den kann ich glatt machen, ich kann Schokomus tupfen, aufs Blech dressieren, dann habe ich im Anschnitt später so kleine Hügelchen. Also wenn man da ein bisschen eintaucht, dann kann es total kreativ werden.
Mhm.
Und dann mache ich das Himbeermus. Und in das Himbeermus, das jetzt noch weich ist, drücke ich meinen gefrorenen Kern ein. Also es ist so.
Mhm.
Und dann den Biskuit drauf oder drunter, je nachdem, gibt es verschiedene Techniken. Aber es würde jetzt zu weit, für das im Detail zu erklären. Mhm. Aber mit dem Frieren ist echt total lässig.
Mhm.
Und ich habe, oder auch diese Silikonform, ein Boomen gerade. Also bei jedem Supermarkt, wo man reingeht, gibt es Silikonformen mit Herzchen, Blümchen, Bienchen, alles. Und da muss man fast frieren, weil wenn du das nur kühlst, dann zerfleddert das beim Rausdruck.
Stimmt, meine Tochter, die Greta, die ist 13 und die schaut sich momentan immer YouTube-Videos an und die kocht wirklich voll gern. Das ist, glaube ich, der Oma. Und backt gern und die ist auch immer und auch tut da immer wieder ein, ich finde immer wieder irgendwas in der Krier und in irgendwelche solchen Behältnisse und irgendwo muss es ja her haben, aber wahrscheinlich hat sie das aus dem Internet.
Ja, das war so eine meiner nächsten Baustellen, weil ich denke, mein Fernsehen verändert sich sehr stark und nur auf das Platz zu setzen wäre nicht das Gescheiteste. Deswegen, es gibt schon einen Online-Kurs von mir, der dreht sich rund um Schokolade, aber es ist natürlich nur ein Klacks, was man alles weitergeben könnte.
Mhm.
Und ich würde einfach sagen, ich werde mir in der nächsten Zeit einfach immer wieder kürzere Sequenzen filmen von Dingen, die der Mensch dann echt einen Nutzen haben.
Ja, das finde ich mega super. Also das finde ich ehrlich, das ist glaube ich das, was wirklich hilft.
Ja.
Und alles, was Erleichterungen sein für uns Menschen, ist einfach schön, wenn man es weitergibt, oder?
Genau. Und deswegen, im Internet gibt es ja so viel Ramsch. Gell?
Mhm.
Ich glaube, man hat auch da wieder ein bisschen Verantwortung, ein bisschen Qualität hineinzubringen.
Mhm.
Weil es wird klar, ja, da sind wir bei dem, was wir am Anfang schon diskutiert haben, dass so viele Menschen auch glauben, eine gewisse Expertise in was zu haben, das gar nicht stimmt. Gell?
Mhm.
Oder, und dann maßen sich manche dann auch noch an, das irgendwie weiterzugeben. Das ist dann auch schrecklich. Aber auch das, jede Zeit hat so seine Qualitäten, weil wenn ich mir anschaue, das ist noch gar nicht lang her, wurden Rezepte auf Italienisch und Französisch geschrieben und unter der Hand irgendwie welche Safes eingesperrt, dass ja alles keiner weiß und sowas. Also Gott sei Dank hat sich dieses Verhalten auch sehr gewandelt.
Mhm.
Heutzutage ist man eher on top in der Branche, wenn man Wissen weitergeht und nicht hamstert und irgendwo wegsperrt. Ne?
Ich habe jetzt ein Buch gelesen und das heißt im Grunde gut. Das ist auch ein super Buch und da steht es eben drinnen, dass wir Menschen ja deshalb über Jahrzehnte überleben und eigentlich so gut überleben. Wir sind ja nicht die stärksten Lebewesen auf der Welt, wir sind ja nicht die robustesten, aber wir haben die Möglichkeit abzuschauen und Wissen weiterzugeben. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir so gut überleben auf dieser Erde. Ja, genau, warum es nur gibt. Und ich glaube, das darf man nie vergessen, und dass das ein Kreislauf ist. Mhm. Was ich noch zurückkommen ganz kurz möchte, ist diese Verantwortung. Man hat ja bei der Kindererziehung redet man ja oft auch mit dem Zucker und so weiter. Mhm. Jetzt bist du in einer Branche, die natürlich, wo Zucker drinnen ist und wo das ja auch das ist, was wir einfach so gerne schmecken und wo wir das Gefühl haben, wenn wir das im Mund haben, das ist einfach auch ganz oft eine Belohnung für uns. Wie siehst du das mit dem Zucker und hat sich da was verändert über die Jahre oder siehst du das gleich oder machst du auch was anderes oder sagst du einfach leidmaßen, aber was ist deine Meinung dazu?
Ja, da muss ich mich ein bisschen ausbremsen, wenn ich jetzt dazu sehr auch schweife, aber da gibt es Trends in meiner Branche. Ja, es gibt Trends, die hingehen und Zuckerersatzstoffe dann einbauen und da gibt es also mannigfaltigst, gell? So Glucose-Sirup ist eines von den bekanntesten und harmlosesten. Es gibt da dann sowas wie Sorbitol, das ist ein Zucker, ein Alkoholzucker. Es gibt alles das, was in der Diabetiker-Szene schon seit langem verbreitet ist. Es gibt da was, Steviate und so weiter. Und das versucht man da einzubauen. So. Ob ich das gut finde, kann ich jetzt nicht im Ansatz beantworten. Das sind auch alles Industrieprodukte. Die bringen vielleicht jetzt keine Kalorien mit sich oder weniger, aber sie sind trotzdem, du kannst nicht vor die Tür ausgehen, es gibt kein Sorbitol, bam. Also das denke ich mir immer, für mich ist es halt irgendwo, je näher es in der natürlichen Form ist, da halt ist es am vernünftigsten.
Ja.
Ja? Das ist jetzt meine Aussage zu dem. Und wenn ich jetzt nur meine Schokobranche hernehme, in der mich jetzt gut auskenne und schon lange bewege, muss ich sagen, eine gute 70%ige Schokolade, sage ich mal, und 70% ist schon nur ein Prozentsatz, den viele von uns mögen, steckt 30% Zucker. Mhm. Ja? In der Schokolade mit der lila Verpackung, da steckt schon wesentlich mehr Zucker drin. Ich hätte nur 50% so in etwa. Also man muss da schon auch sagen, kaufe ich Qualität, dann habe ich auch viel mehr Geschmacksdichte im Mund. Ja, also wenn ich eine Schokolade mit 70% Kakaoanteil esse, da habe ich voll viel Kakaoflavor. Ich habe Bitterstoffe, ich habe Säurenoten, ich habe fruchtige Aspekte und so. Und das ist dann auch was anderes. Da bist du auch gleich einmal geschmackssatt. Mhm. Weil ich denke mal, es ist so ein Reiz, der wie beim guten Wein oder beim guten Essen über den Gaumen drüber geht und man riecht ja ganz viel. Also die meisten Aromen riecht man ja. Man kann ja nur die Grundgeschmäcker auf der Zunge wahrnehmen. Und wenn ich da gute Qualität kaufe, dann bin ich der Meinung, dass man das, dass man weniger davon braucht. Und das ist jetzt nicht nur mit Zucker so, das ist auch mit Fetten so. Das Palmfett, das ja jeder jetzt auf verflucht und nicht mehr in seinen Produkten haben will. Ja, das macht halt den Haselnussaufstrich so yummy und creamy. Wenn ich kann das auch mit natürlicher Kakaobutter machen, aber das ist ja immer der Kostenaspekt. Und wenn der Konsument, da ist immer die Frage, was ist vorher, die Hähne oder das Ei? Ist der Konsument jetzt nicht wichtig, das teurere Produkt zu kaufen? Oder kann er es gar nicht kaufen, weil es die Industrie gar nicht herstellt? Also da habe ich keine Antwort dafür. Da kann ich nur sagen, dass man einfach sehr selektiv kaufen sollte.
Wie machst du das bei deinem 9-jährigen Sohn?
Ja, der hat echt schon schokotechnisch Qualitätsanspruch, ja. Habe ich gar nicht viel müssen dazu tun, gell? Das ist von selber gekommen. Der war schon, das ist die Passionsfruchtpraline, die mit dem gelben Strich, den mag ich am liebsten. Sag ich, ja, ist doch dann eine andere. Die ist so gut süß-sauer. Man beschreibt er mir schon den Geschmack. Also ich glaube schon, wenn man eben sich, man braucht da gar nicht so eine Schulung machen mit den kleinen Menschen. Das, wenn man das immer wieder fördert und subtil und das ihnen einfach anbietet, dann nehmen wir es jetzt an und machen, was wir sie einfach mit Schmäh packen. Oh, Anekdote muss ich da erzählen zu dem Thema. Ich bin ja am meisten stolz in meiner Erziehungsarbeit auf den folgenden Faktor, dass unser Sohn schon ein sehr kleines Brokkoli isst. Und der isst er deswegen, weil sie ausschauen wie kleine Bäume und der Baum ist ja stark. Ja? Und dann haben wir mal Daumencatchen gespielt. Ich weiß nicht, ob das kennt, wenn wir so das Daumen niederdrücken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ihn niedercatcht, ganz brutal, gell? Er hat mich angeschaut, was ist da jetzt los? Ne? Ich so, ja, ich habe Brokkoli gegessen und du hast sowieso keine Chance. Ja, er isst jetzt auch Brokkoli. Dann habe ich einen mini kleinen Futzleine geschoppt, gell? Und dann habe ich mich natürlich sofort quasi ergeben und bin am Boden gelegen, weil er mich jetzt so zerstört hat. Gell? Und da war er, keine Ahnung, 3 oder 4 und dem sind die Augen aufgegangen und der hat mir die Show abgekauft. Ne? Und seitdem da ist, schwöre, ist der Brokkoli und er isst der weißen Brokkoli. Also, ja. Und so
weiße Bäume.
Weiße Bäume. Und so habe ich halt dazu gebracht, dass er sieht, es ist auch Karotten und so weiter und so fort und er probiert einfach. Und ich gestehe es immer zu, wenn jetzt irgendwas dabei ist, was er nicht mag. Ich meine, sagen wir das Kind, das jetzt freiwillig Pastinaken isst oder sowas, aber das kommt dann später. Mhm. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit oder an mein kulinarisches Erwachsenwerden, ja, es ist auch spät passiert. Ne? Mhm. Und denke mal, wenn einmal der Funken da ist von ich mag das und ich probiere das, ist schon mal ganz gut.
Das stimmt. Gut. Viele Stammgäste von uns lieben, ist natürlich der Kaiserschmarrn. Mhm. Jetzt habe ich eine Expertin vor mir sitzen und jetzt muss ich die einfach fragen. Was ist das Geheimnis eines perfekten Kaiserschmarrns?
Ich finde, Kaiserschmarrn ohne Eiklar aufschlagen geht nicht. Ist meine persönliche Meinung. Es gibt immer wieder, man sagt, das ist so einen schlampigen Schmarrn. Mhm. Weil wenn man das Eiweiß, ist es ja beim Omelett so, beim Frühstücksomelett, wenn man das Ei nur so ganz grob verquirlt, also dass man das durchaus nur Dotter und Eiweiß flankern sieht. Mhm. Und wenn man das in die Pfanne tut, dann hat das Tendenzen zu soufflieren, mhm. so ein bisschen. Mhm. Aber natürlich nie so, als wenn ich das Eiklar aufschlage. Mhm. Und ich habe winzig kleine Luftbläschen, natürlich ganz viele, mhm. die das ganz, den ganzen anderen Trieb verursachen. Also ohne Eiweiß aufschlagen ist nichts.
Ist nicht?
Nee, ist nicht. Mhm. Und der Zucker, der drin ist, der sollte bitte mit dem Eiweiß aufgeschlagen werden, dass das möglichst creamy bleibt. Also nicht so flockiges Eiklar. Also da beim Eiklar sind diese Oma-Wahrheiten leider alle nicht mehr zeitgemäß. Also quasi diese Schüssel umdrehen. Oder wenn man da eine schneidet, dann sollte man diesen Messerschnitt sehen. Also das ist alles schon überholt. Man schlagt heutzutage Eiklar immer mit bisschen Salz und Zucker auf. Dann bleibt es so creamy. Und dann kann ich das unter die restliche Masse, in dem Fall ja Dotter und ein bisschen Mehl und gegebenenfalls Milch oder Sahne. Meine Empfehlung ist Sauerrahm. Mhm. Wenn man das dann anrührt und unter diese Eiklarmasse hebt, dann habe ich einen sehr fluffy Kaiserschmarrn. Mhm. Und ich tue in die heiße Pfanne, da lasse ich Butter ein bisschen aufschäumen und garen im Rohr dann für Viertelstunde, 20 Minuten. Je nachdem, wie dick ich ihn in die Pfanne eingegossen habe. Mhm. Und dann tue ich ihn außer. Ich sehe aber schon in den letzten 5 Minuten der Backzeit, tue ich schon ein bisschen Karamell schmelzen und so. Und dann zerteile ich ihn grob und schwenke mit dem Karamell durch. Mhm. Ja. Und eine Flocke Butter mehr.
Ist nicht schlecht.
Und einen Haufen Geschmack mehr.
Ja, der Butter ist schon wichtig, gell?
Ja, ich sage immer, also, es gibt dann so die Geheimzutaten, allerlei Geheimzutaten und die ganz geheime Geheimzutat ist immer Butter, weil es so viel mehr Geschmack bringt und so viel tolle Eigenschaften auch hat, außer dass sie fett ist. Mhm. Sie macht so eine Emulsion, sie macht ein bisschen Bindung, sie macht das Milchige natürlich. Und das ist das, auf was wir alle geeicht sind. Also natürlich, wie du zuerst gesagt hast, Zucker spricht uns alle an und holt uns irgendwelchen Kindheitserinnerungen ab, aber auch so Butter und so.
Ja, stimmt. Also unsere Mission von unserem Haus ist, wir bieten Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung für alle Menschen, die da einigen, egal in welcher Rolle er ist oder sie. Wenn du an herzliche Begegnungen denkst, an was denkst du?
Ja, das ist oft so, da steht Zeit und Raum irgendwie still, wenn es so wirklich herzlich ist. Mhm. Und da hat das alles keine Bedeutung mehr, weil man sich auf was anderes fokussiert. Und das, man kann es nicht planen, finde ich immer. Man hat manchmal einen Zufallstreffer und man kann es schwer planen. Und ich glaube, man muss ein bisschen offen sein dafür.
Mhm. Schön.
Und nicht zu selbstverliebt, glaube ich.
Mhm. Mhm. Wenn du an Wohlbefinden denkst?
Ich bin in einer glücklichen Lage, finde ich, dass die Wohlbefinden sich bei mir ganz oft einstellt. Wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich so in den Flow komme, dass ich bei der tausendsten Praline so mich dahin entspanne, weil ich ja nicht mehr denken muss, was da passiert. Da habe ich so Wohlbefinden, weil da habe ich so, ja, diesen Flow, aber wo ich merke, okay, es läuft gerade. Mhm. Aber da habe ich auch das Gefühl, es ist ein bisschen größer als ich, das läuft so in meinem Leben auch gerade. Mhm. Ja? Und wenn ich halt weiß, auch innerlich weiß, allen rund um mich herum geht es gut.
Mhm.
Und ich kann mich schwer entspannen oder schwer Wohlbefinden finden, wenn ich weiß, alle anderen haben einen Stress oder sind irgendwie unrund oder sind unglücklich. Da kommt die hundertprozentige Wohlempfinden nicht so auf. Mhm. Aber man muss halt auch irgendwie, und ich gebe mir auch mit kleinen Dingen oft zufrieden, dass ich immer denke, okay, jetzt lassen wir alle 5 Grad sein und jetzt ist Gott fein.
Mhm. Und die Weiterentwicklung, haben wir zwar heute schon ein bisschen geredet, aber was ist für die Weiterentwicklung?
Also Weiterentwicklung ist für mich alles. Es ist dass wir da gerade sitzen, also im Gespräch nimmst du was mit, aber auch erst die Begegnungen, die du vorher angesprochen hast, aus allem. Ich denke, es gibt nichts im Leben, was da passiert, dass du eben nichts lernen kannst. Oder oft landen auch aus negativen Momenten, die dich gerade voll anzipfen, am allermeisten langfristig. Mhm. Also, und deswegen, ich glaube, das hört auch gar nie auf. Mhm. Wenn man ein bisschen offen ist, hört es nie auf.
Mhm. Das Lernen.
Ja. Mhm. Und viel lernt man auch, ich kann jetzt auch nur sagen, im Wissen weitergeben, finde ich das auch. Dass man sich auch selbst ganz, man hinterfragt sich selbst, man hinterfragt die Art, wie man es weitergibt, man hinterfragt natürlich auch den Inhalt, was man weitergibt. Ne? Weil ich kann jetzt nicht sagen, Zucker ist per se böse und alles schlecht und was weiß ich was. Man muss es schon argumentieren, man muss sich auch mit der Materie auseinandersetzen, um eine Meinung für sich zu bilden und das mit anderen kurz zu schließen. Und ich finde immer, ich bin keiner, der an meiner Meinung sagt, das ist die einzige Wahrheit. Mhm. Gerade in meinem Metier, es gibt verschiedene Möglichkeiten für den perfekten Kaiserschmarrn. Ne? Mhm. Nur weil ich jetzt auf das schwöre, heißt das nicht, dass das jetzt die Wahrheit für alle ist. Gell? Ja. Und das, mein Kaiserschmarrn wird nie den von der Oma Erna einholen, wenn das deine Kindheitserinnerung ist. Ne? Mhm. Da kann meiner nur so perfekt sein, wird der von der Oma Erna immer noch der tollere sein. Mhm. Mit dem muss man sich, also mit dem habe ich gar kein Problem. Ne? Das ist eine ganz andere Qualität.
Dankeschön. Ja. Danke für deine Zeit. Es ist ehrlich schade, dass die Menschen, die nicht sehen können, aber sie brauchen ja gleich Google, dann sehen sie die. Für mich, also du bist ehrlich, für mich wunderschön innen und außen, ich muss dir das sagen. Ich habe das damals immer schon so bewundert, weil ich da eine bin und du bist so eine Ruhe und so. Und in die Küche, und ich habe das allem, also ich weiß es nicht, so bewundert, mit was für Dingen, also wirklich. Danke für dein Sein und wie gesagt, schön innen und außen. Dankeschön. Und danke für deine Zeit, danke für das, was du uns halt weitergeben hast. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald einmal wiedersehen. In irgendeiner Form.
Ja,
vielleicht einmal bei Insta im Hotel.
Ja, unbedingt.
Einmal als Urlaubsgast.
Ja.
Danke.
Ja, danke dir.
Danke.
Erfahre mehr unter blog.schwarz.at. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.